Hast du dich jemals im Alltag völlig verloren gefühlt? Also so richtig überfordert von all diesen kleinen und großen Entscheidungen, die ständig von morgens bis abends auf dich einprasseln?
Ja.
Da steht man im Supermarkt, im Büro oder vor einer wirklich massiven Lebensentscheidung und wünscht sich eigentlich nur eines. Ein ganz klares, unmissverständliches Zeichen.
So eine Art leuchtenden Pfeil, ne?
Genau. Einen Pfeil, der einfach anzeigt, in welche Richtung man gehen soll. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse.
Hallo.
Genau diesem zutiefst menschlichen Bedürfnis widmen wir uns heute. Die Basis für unseren Deep Dive ist ein wirklich faszinierendes spirituelles Skript aus der Reihe »Lass Jesus dein Arzt sein«. Konkret betrachten wir den Fokus »Göttliche Führung im Alltag Zeichen erkennen und Vertrauen lernen«.
Ein sehr spannendes Thema.
Absolut. Unsere Mission ist es heute herauszufiltern, wie man laut diesen Texten die oft übersehenen, subtilen Zeichen im scheinbar völlig banalen Alltag erkennen kann. Und wichtig vorab, wir betrachten das heute ganz neutral als eine literarische, spirituelle Quelle.
Richtig.
Wir wollen verstehen, welche psychologischen und philosophischen Werkzeuge dieser Text anbietet. Denn es geht hier eben nicht um den brennende Dornenbusch oder die laute himmlische Fanfare.
Nein, überhaupt nicht. Was an diesem vorliegenden Dokument sofort ins Auge sticht, ist der radikale Wechsel der Perspektive. Wir alle haben ja kulturell bedingt diese fast schon klischeehafte Erwartungshaltung verinnerlicht.
Ja, total.
Also, wenn das Universum oder eine höhere Macht zu uns spricht, dann muss das ein wundersamer Blitz aus heiterem Himmel sein. Aber dieser Text dreht das komplett um. Er plädiert für eine ungeschönte, fast schon schonungslose Achtsamkeit für das Hier und Jetzt. Die grundlegende Prämisse lautet quasi, jeder Augenblick, auch das scheinbar Kleinste, die nervige Verspätung, der flüchtige Gedanke trägt eine Bedeutung in sich.
Wahnsinn, ja.
Es geht weg von der spektakulären Offenbarung hin zu einer stillen Präsenz.
Lass uns das mal genauer betrachten, denn das klingt in der Theorie wunderschön, wirft aber sofort Fragen auf. Es gibt da diesen faszinierenden zentralen Gedanken von Bertha Dudde in unseren Quellen. Sie formuliert das so, ich zitiere mal kurz.
Gerne.
Ich führe euch durch das Leben und kein Schritt geschieht zufällig. Wenn ihr meine Nähe sucht, ordne ich alles zu eurem Besten. Achtet auf die inneren Regungen, die ich euch gebe, denn durch sie leite ich euch sicher. Zitat Ende. Das ist ja ein massives Versprechen. Kein Schritt geschieht zufällig. Aber wenn ich ehrlich bin, schwingt da nicht auch etwas extrem Einengendes mit?
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn alles bereits orchestriert ist, bin ich dann nicht einfach nur eine Marionette, die einen vorgegebenen Text abliest?
Ja, verstehe. Das ist genau der Punkt, an dem viele Menschen bei spirituellen Texten aussteigen, weil es extrem nach Determinismus klingt.
Eben.
Aber der Text ist hier sehr präzise und löst dieses Paradoxon auf eine ziemlich faszinierende Weise auf. In der sogenannten Kundgabe Nummer 5834 wird diese Mechanik im Detail erklärt.
Okay.
Dort heißt es, ich will euch führen, ich will euch vorangehen und ihr sollet mir folgen, auf dass ihr auch euer Ziel erreichet. Und dann kommt die entscheidende Einschränkung.
Die da wäre?
Doch auch euer Wille muss bereit sein, meine Führung anzunehmen, weil ihr dann erst reagiert auf die leiseste Lenkung, weil ihr dann erst recht gelenkt werden könnet, wenn ihr ohne Widerstand seid, wenn ihr mir aus freiem Willen folget.
Warte mal, das ist aber ein ziemlicher Balanceakt.
Oh ja.
Ich soll mich also unterordnen, aber aus völlig freiem Willen? Das klingt fast wie ein psychologischer Trick. Wie kann ich denn aktiv meinen Willen aufgeben, ohne passiv zu werden? Und einfach nur noch auf dem Sofa zu sitzen und darauf zu warten, dass das Leben passiert?
Genau da liegt das Missverständnis. Es geht nicht um Passivität im Sinne von Faulheit. Was hier wirklich faszinierend ist, ist der Begriff des Widerstands. Der Text spricht davon, ohne Widerstand zu sein.
Okay, kein Widerstand?
Stell dir das mal im Alltag vor. Wie oft kämpfen wir krampfhaft gegen Dinge an, die wir ohnehin nicht ändern können. Wir zwingen Situationen auf, wir wollen Beziehungen erzwingen, die nicht funktionieren.
Oh ja, das kennen wir alle.
Oder wir verbeißen uns in Karriereziele, die uns eigentlich unglücklich machen. Diese Führung anzunehmen bedeutet, psychologisch betrachtet, dieses krampfhafte Ego loszulassen.
Einfach mal loslassen, ja?
Interessanterweise sagt die Quelle sogar, dass das unbewusst geschehen kann. Der Glaube oder die Unterordnung unter diese Schöpferkraft funktioniert auch, solange man sich gedanklich damit beschäftigt. Wer aufhört, jeden Schritt rein eigenmächtig und verbissen zu erzwingen, der öffnet sich für diese leiseste Lenkung.
Das erinnert mich stark an das Zitat von Bruno Gröning, das wir ebenfalls in den Unterlagen haben. Er sagt, Nichts geschieht ohne Sinn. Wenn du mit Gott verbunden bist, wirst du geführt, nicht von Zufällen, sondern von der göttlichen Ordnung.
Ein sehr starker Satz.
Wenn ich das also in die Praxis übersetze, der Bus, der mir vor der Nase wegfährt, ist dann kein Grund mehr, schreiend auf dem Bürgersteig zu stehen, sondern vielleicht eine winzige Kurskorrektur.
Genauso ist es gemeint.
Das erfordert aber eine enorme mentale Disziplin, das in dem Moment auch so zu sehen, oder?
Definitiv. Es transformiert den Alltag in ein ständiges Übungsfeld. Es nimmt die Frustration aus den kleinen Rückschlägen, weil man aufhört, sie als persönliche Bestrafung zu werten.
Und hier wird es wirklich interessant. Denn dieses Wort Bestrafung bringt uns zum nächsten großen Block unserer Analyse.
Lass hören.
Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch über den Willen Gottes sprechen, dann klappen bei ganz vielen Leuten sofort die inneren Schotten dicht.
Absolut, ja.
Für viele klingt das nach einem strengen Verhaltenskodex, nach Einschränkungen, nach dem erhobenen Zeigefinger. Man muss Regeln abarbeiten, um nicht bestraft zu werden. Unsere Quelle bricht dieses alte Paradigma aber komplett auf.
Ja, und das ist historisch wie psychologisch ein extrem spannender Moment in diesen Texten.
Mhm.
Wenn man mit einem strafenden Gottesbild aufgewachsen ist, wirkt der Begriff Wille Gottes oft toxisch. Das Skript setzt dem aber eine regelrechte Phalanx an Denkern entgegen, die das völlig neu definieren.
Wie definieren die das?
Der Leitgedanke hier ist, den Willen Gottes zu erkennen, heißt letztlich nur, die Liebe zu erkennen.
Lass uns schauen, wie die Quelle das aufbaut. Das Fundament liefert natürlich die Bibel selbst. 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe.
Ein Klassiker.
Ein Satz, den jeder schon mal gehört hat. Aber dann kommt Thomas von Kempen dazu und spitzt das unglaublich klug zu.
Ja, sein Zitat ist großartig.
Er schreibt, wer liebt, braucht keine Befehle mehr, denn die Liebe will, was Gott will. Ich finde das so befreiend.
Es ist enorm befreiend.
Das heißt doch im Umkehrschluss, wenn meine Grundmotivation in einer Handlung reine Liebe oder tiefes Wohlwollen ist, dann kann ich eigentlich keinen Fehler machen, oder?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, sehen wir hier die Auflösung von externem Zwang.
Aha.
Denke an zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn du jemanden wirklich liebst, brauchst du kein Regelbuch, in dem steht, du darfst diese Person nicht anlügen.
Ja, das stimmt. Das passiert automatisch.
Genau. Die Liebe selbst reguliert das Verhalten viel präziser, als jedes Gesetz es jemals könnte. Und exakt dieses Prinzip wendet Thomas von Kempen auf die spirituelle Ebene an. Die äußere Regel wird völlig überflüssig, wenn der innere Kompass auf Liebe kalibriert ist.
Luisa Picaretta formuliert das in unseren Quellen auch sehr poetisch. Sie sagt, der göttliche Wille ist nichts anderes als Liebe, die sich verschenken will durch dich.
Wunderschön gesagt.
Der Mensch wird also zu einer Art Kanal. Aber das Zitat, das bei mir beim Lesen am meisten ausgelöst hat, stammt von Derek Prince. Er sagt, Gottes Wille ist niemals gegen dich. Er ist der einzige Weg, auf dem du dich selbst findest.
Das ist doch ein kompletter Gamechanger.
Absolut. Das löst diese tief sitzende Angst auf, dass spirituelle Hingabe immer bedeutet, sich selbst verleugnen zu müssen.
Genau dieses, wenn es Spaß macht oder sich nach mir anfühlt, kann es nicht von Gott sein. Richtig, Derek Prince dreht es komplett um. Die göttliche Führung zielt eben nicht auf deine Selbstzerstörung ab, sondern auf deine authentischste Selbstfindung. Es ist der Weg, der am meisten mit deiner wahren Natur übereinstimmt.
Das macht so viel Sinn.
Wenn man das als Grundüberzeugung zulässt, dann verschwindet ein Großteil der alltäglichen Angst vor falschen Entscheidungen.
Okay, wir haben jetzt viel über die innere Haltung gesprochen. Aber mal ganz ehrlich, also was bedeutet das alles für uns im Alltag?
Gute Frage.
Wenn ich eine schwierige berufliche Entscheidung treffen muss oder überlege, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll, wie wende ich diese Konzepte an? Wie erkenne ich denn konkret, was nun die eigene laute Angst ist und was diese oft zitierte leise Führung,
Anleitung?
Laut Derek Prince führt Gott nur die, die auch bereit sind, geführt zu werden. Der Text strukturiert das in sehr klare Phasen.
Und wie sehen die aus?
Bevor wir überhaupt nach außen schauen, nach irgendwelchen Zeichen im Universum, müssen wir nach innen blicken. Das Skript zitiert Thomas von Kempen mit den Worten, Gott spricht zuerst im Gewissen als feine Regung des Guten.
Ah, das Gewissen.
Der Indikator ist hier ein somatisches, ein körperliches Signal.
Warte, somatische Signale? Meinst du damit, dass ich buchstäblich darauf achten soll, ob sich mein Magen zusammenzieht oder meine Brust eng wird, anstatt einfach nur eine trockene Pro- und Kontraliste auf dem Papier zu schreiben?
Exakt das. Wir sind in unserer Gesellschaft extrem verkopft.
Das kannst du laut sagen.
Wir versuchen uns in Entscheidungen hinein oder herauszudenken. Der Text stellt hier eine sehr einfache Formel auf. Spürst du einen tiefen inneren Frieden bei dem Gedanken an eine Entscheidung? Das ist Zustimmung.
Und das Gegenteil?
Spürst du hingegen eine grundlose Unruhe, ein ständiges Zögern oder einen subtilen Widerstand, selbst wenn rational alles perfekt aussieht? Das ist eine Warnung.
Das erfordert aber verdammt viel Mut, einer rational perfekten Option abzusagen, nur weil der Bauch oder das Gewissen sagt, hier stimmt was nicht.
Definitiv.
Aber gut, nehmen wir an, ich habe diese innere Ausrichtung gefunden. Der Text geht noch einen Schritt weiter und listet 4 ganz konkrete äußere Wege auf, wie sich diese Führung im Alltag manifestiert.
Genau, die äußeren Zeichen.
Der erste Punkt, Wiederholungen. Also man liest einen Gedanken am Morgen in einem Buch und am Nachmittag sagt ein Kollege exakt denselben Satz. Jetzt könnte man als Skeptiker sagen, das ist doch nur das Bader-Meinhof-Phänomen. Also die selektive Wahrnehmung. Ich kaufe mir ein rotes Auto und sehe plötzlich nur noch rote Autos.
Das ist ein sehr berechtigter Einwand der Psychologie. Aber die Quelle nähert sich dem anders. Sie spricht nicht von einer passiven Beobachtung, sondern von einer aktiven Bestätigung.
Wie meinst du das?
Es wird das biblische Prinzip zitiert, ein Wort wird durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt. Wenn du tief in dir eine Frage bewegst und plötzlich von völlig voneinander unabhängigen Quellen immer wieder in dieselbe Richtung gewiesen wirst, dann rät dieser Text dazu, diese Wiederholung nicht einfach als Zufall abzutun,
sondern
die Botschaft ernst zu nehmen.
Verstehe. Der zweite äußere Weg sind offene und geschlossene Türen. Das finde ich persönlich am schmerzhaftesten. Dazu gibt es dieses Zitat von Bertha Dudde. Wo ich dir den Weg verschließe, wende dich ab, wo ich ihn öffne, gehe.
Ein sehr harter Schnitt.
Ja, das klingt so simpel, aber wir Menschen sind doch Weltmeister darin, vor verschlossenen Türen zu stehen und so lange dagegen zu treten, bis wir bluten, oder?
Absolut, das ist unser Ego. Wenn wir uns einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, einen bestimmten Job, einen bestimmten Partner, dann betrachten wir Hindernisse oft nur als Herausforderungen, die wir mit noch mehr Anstrengung überwinden müssen.
Ja, aufgeben gilt nicht, heißt es ja oft.
Genau. Und dieses Prinzip der geschlossenen Türen fordert enorme Demut. Es verlangt von uns, einen Schritt zurückzutreten und zu akzeptieren, egal wie sehr ich das will, es ist nicht mein Weg. Der Text plädiert dafür, den Widerstand aufzugeben und nach der Tür zu suchen, die sich vielleicht lautlos direkt daneben geöffnet hat.
Da spielt auch der dritte Punkt stark rein, innere Bewegungen. Und hier legt sich der Text extrem fest. Er besagt, dass Freude, Leichtigkeit und Hoffnung Zeichen der Führung sind.
Richtig.
Aber, und das finde ich in unserer heutigen Zeit so wichtig, Druck, Angst und Hass kommen laut der Quelle niemals von Gott. Das ist eine ziemliche Ansage an unsere moderne Leistungsgesellschaft, in der alles immer gestern fertig sein muss.
Es ist ein völliger Gegenentwurf zur sogenannten Hustle-Culture. Wenn jemand von dir verlangt, eine lebensverändernde Entscheidung sofort auf der Stelle unter Androhung von negativen Konsequenzen zu treffen, dann sagt dieser Text ganz klar Stopp.
Einfach anhalten.
Das ist nicht die göttliche Ordnung. Dort herrschen Licht und Frieden. Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. Das gibt uns eigentlich die Erlaubnis, öfter mal tief durchzuatmen und eine Nacht über Dinge zu schlafen.
Absolut. Und der vierte Weg, den das Skript nennt, sind Begegnungen. Manchmal ist es ein völlig flüchtiges Gespräch an der Kaffeemaschine, das einem genau die Antwort liefert, nach der man wochenlang gesucht hat.
Ja, diese zufälligen Momente.
Genau. Bruno Gröning sagt dazu, Gott stellt alles richtig zusammen, wenn der Mensch bereit ist zu hören. Es gibt also keinen falschen Zeitpunkt. Die Dinge passieren genau dann, wenn wir die Reife haben, sie zu verstehen.
Und um all das im Alltag handhabbar zu machen, bietet der Text am Ende noch sehr konkrete Werkzeuge an.
Zum Glück.
Denn die Theorie ist das eine, aber wenn man dann morgens im Stress ist, vergisst man all diese schönen Konzepte schnell wieder.
Richtig. Und da wird es jetzt extrem praktisch. Die Quelle beschreibt eine Übung, die sie die Frage des Schrittes nennt.
Mhm.
Bevor du handelst, ganz egal, ob du eine E-Mail abschickst, die vielleicht emotional aufgeladen ist, oder ob du einen Vertrag unterschreibst, halte kurz inne und frage innerlich, Herr, ist das der Schritt, den du möchtest?
Eine starke Bremse.
Ja. Und dann geht es nur um die Beobachtung der eigenen Reaktion. Luisa Picaretta liefert dazu die Regel, der göttliche Wille spricht durch Licht und Frieden. Wenn es sich weit anfühlt, wenn es leicht wird, geh weiter. Wenn dein Brustkorb eng wird und du Unruhe spürst, Halte inne.
Und für die Momente, in denen selbst das noch zu abstrakt ist, liefert das Skript ganz am Ende einen brillanten Schnelltest, der aus drei simplen Fragen besteht.
Die drei Fragen, genau.
Wenn du dir unsicher bist, jage deine geplante Handlung durch diesen Filter. Erstens, bringt es Frieden? Zweitens, führt es zu Liebe? Und drittens, entspricht es Gottes Wort? Sind alle drei ein Ja, kann man vertrauensvoll weitergehen.
Ich muss da gerade unweigerlich an den Supermarktparkplatz denken. Stell dir vor, jemand klaut dir direkt vor der Nase den Parkplatz, auf den du ewig gewartet hast.
Oh ja, klassische Situation.
Du pubbelst das Fenster runter und willst losbrüllen. Testfrage 1, bringt es Frieden?
Nein.
Ja, eher nicht, ne?
Testfrage 2, führt stundenlanges Hupen und Fluchen zu Liebe? Wahrscheinlich eher nicht.
Ganz sicher nicht. Testfrage 3, entspricht es, okay, wir kennen die Antwort, es ist ein fantastischer Kompass, um aus diesem ständigen, reaktiven Autopiloten herauszukommen.
Genau. Selbst wenn man die spirituelle Ebene komplett ausblendet, ist das ein unglaubliches Werkzeug für emotionale Intelligenz.
Ganz genau. Dieser Dreiklang zwingt dich in die Pause zwischen Reiz und Reaktion. In dieser Pause liegt die Freiheit, sich bewusst für das Gute zu entscheiden, anstatt blinde Muster abzuspielen.
Puh, lass uns das kurz sammeln. Was wir heute aus dieser tiefgehenden Analyse der Texte rund um Lass Jesus dein Arzt sein gelernt haben, ist viel mehr als nur das Entschlüsseln mystischer Zeichen.
Es ist viel tiefer. Es ist eine grundlegende Neuausrichtung unseres Lebenskompasses. Göttliche Führung zu suchen bedeutet laut diesen Quellen eben nicht, die Verantwortung abzugeben, das Gehirn an der Garderobe abzugeben, sich zurückzulehnen und blind zu hoffen, dass ein Wunder die Probleme löst.
Nein, überhaupt nicht.
Es bedeutet im Gegenteil höchste Präsenz. Es erfordert, die eigene Intuition zu schärfen, das Gewissen als verlässlichen Sensor zu nutzen und eine tiefere Verbindung zu Liebe als das absolut bestimmende Leitprinzip über alles andere zu stellen.
Das bringt den Kern der Texte exakt auf den Punkt. Und das wirft eine wichtige Frage auf. Einen Gedanken, den du vielleicht jetzt nach unserem Gespräch mit in deinen Tag nehmen kannst.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir haben vorhin sehr intensiv über Bertha Duddes Prinzip der geschlossenen Türen gesprochen. Wir haben beleuchtet, wie sehr wir uns oft an Dingen abarbeiten, die einfach nicht funktionieren sollen.
Ja.
Wenn wir nun diese Perspektive des Textes wirklich ernst nehmen, dass eine unerwartet geschlossene Tür keine Schikane, sondern eine direkte, beschützende und liebevolle Führung ist, dann lass uns das mal auf die Vergangenheit anwenden.
Oh, ich glaube, ich ahne, worauf du hinaus willst. Das kann ziemlich emotional werden.
Denk mal an die größten Rückschläge in deinem Leben. Die wirklich harten Absagen, die vermeintlichen Fehler, die Phasen, in denen du dachtest, die Welt bricht zusammen.
Mhm.
Wie verändert sich dein Leben genau in diesem Moment, in dem du das hier hörst, wenn du anfängst, jedes noch so schmerzhafte Nein, das du jemals kassiert hast, völlig neu zu bewerten?
Wow.
Wenn der verlorene Job, die gescheiterte Beziehung oder die verpasste Traumgelegenheit in Wahrheit gar kein persönliches Scheitern war. Was wäre, wenn all das ein absolut notwendiges, fast schon drastisches, aber zutiefst liebevolles Eingreifen war, das dich aktiv vor einem Weg bewahrt hat, der schlichtweg niemals für dich bestimmt war?
Das ändert alles.
Wenn man dieses Konzept zulässt, dann heilt das nicht nur die Wunden der Vergangenheit, sondern es nimmt der Zukunft auch komplett ihren Schrecken.
Das ist wirklich Gänsehaut. Eine völlig neue Brille, durch die man auf die eigene Biografie blicken kann. Aus scheinbarem Chaos wird plötzlich eine Sinnhaftigkeit, die unglaublich tröstlich ist. Ich finde, das ist der absolut perfekte Schlusspunkt für unsere heutige Analyse.
Finde ich auch.
Wir danken dir von Herzen fürs Zuhören und dafür, dass du dich mit uns auf diese tiefgehenden Gedanken eingelassen hast. Wir hoffen, du konntest einige spannende philosophische und ganz praktische Werkzeuge für deinen Alltag mitnehmen.
Genau.
Wir entlassen dich heute mit den sanften Schlussworten, die wir direkt aus unseren Quellen entlehnt haben. Möge dein Herz heute offen sein für die leisen Zeichen. Mögest du spüren, dass jede Begegnung, jeder Gedanke ein liebevoll geführter Schritt auf deinem Weg ist. Denn du gehst niemals allein. Mach's gut, achte auf die offenen Türen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis dann.